Ja, guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ich so ein paar Gedanken weitergeben kann aus dem Wort Gottes, dass wir danach zusammen beten können, dass wir unsere Anliegen auch austauschen können. Und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, fangen mit einigen Fragen an. Und ich möchte diese Fragen auch mal euch stellen, und so wie ich die mir gestellt habe. Und zwar ist es so, dass ich mich manchmal frage, ob mein christliches Leben anders aussehen würde, wenn der christliche Glaube in der Welt nicht so erlaubt bzw. toleriert wäre. Was würde sein, wenn die ganze Glaubensfreiheit in Deutschland nicht herrschen würde, wenn die Menschen nicht so tolerant wären gegenüber Christen, gegenüber anderen Religionen? Würde sich an meinem christlichen Leben irgendwas ändern? Würde mein Glauben vielleicht radikaler sein? Würde ich viel mehr Konsequenzen durch meinen Glauben auch in mein Leben reinkriegen, wie ich mich verhalte, wie ich rede, wo ich hingehe, was ich tue? Ja, oder ich frage mich auch, ob meine Nachfolge zu Jesus mir mehr bedeuten würde. Kann es sogar sein, dass die Freiheit, die in Deutschland herrscht, dass die mich sogar träge macht? Frage ich mich manchmal, ob, weil sowieso alles toleriert wird, weil sowieso jeder machen kann, was er will, macht mich das selber vielleicht auch träge, dass ich mitgerissen werde, dass ich auch sage, ja, jeder glaubt, wie er will. Ich selber, ich glaube, aber vielleicht nicht ganz so konsequent, wie es Jesus vielleicht von mir will. Ja, lebe ich meinen Glauben so aus, wie Jesus es von seinen Kindern haben will? Ich will nicht sagen, dass die Freiheit, in der wir leben, und dass die Toleranz, die in Deutschland herrscht, dass das schlecht ist. Das ist eine gute Sache. Wir können glauben, was wir wollen. Wir können unseren Glauben auch öffentlich bezeugen. Wir können diese ganzen Freizeiten im Sommer machen und einfach alle Menschen einladen. Wir können Kinder einladen. Wir können hier auch in Heiden-Ollendorf diese Woche für die ganzen Teens machen. Also die Freiheit, will ich nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber ich frage mich manchmal, ob mein Glaubensleben nicht wirklich radikaler sein würde, wenn es mir etwas kosten würde. Ja, ich möchte aber auch nicht weiter über die Freiheit oder Toleranz reden, sondern ich möchte vielmehr über mich oder über uns reden, über unsere Nachfolge, unsere Jüngerschaft. Und dabei ist es ja so, die Umstände, die um uns herum sind, die können sich ändern. Und wer weiß, ob wir in 10 oder in 20 Jahren immer noch in dieser freien und toleranten Welt leben werden. Aber unsere Nachfolge, die ist etwas Persönliches. Meine Nachfolge ist etwas Persönliches, wovor ich persönlich vor Gott später Rechenschaft ablegen werde. Ich habe einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus über Nachfolge redet. Und vorneweg will ich aber einige Verse von Paulus lesen, um auch nicht falsch verstanden zu werden und um auch so ein bisschen eine Grundlage zu legen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Errettung, die ist etwas, was Gott uns aus seiner Gnade schenkt. Und wenn wir glauben, werden wir errettet. Eine ganz klare Aussage steht auch noch in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und trotzdem will ich da nicht stehen bleiben. Ich will weiter über die Nachfolge reden. Das aber als Grundlage, als Hintergrund dazu. Und zur wahren Nachfolge, aber verstehe ich das so, dass Jesus Christus von uns selbst uns auffordert, dass wir einen ehrlichen Glauben haben und auch eine wahre Jüngerschaft. Dabei glaube ich sogar, dass diese Gnade, die Gott uns gibt, wovon Paulus auch in den Epheserbrief schreibt, dass diese Gnade nicht nur eine Gnade von Gott ist, die er uns schenkt, sondern dass seine Gnade sogar so weit geht, dass er uns Menschen vielleicht sogar verändern will. Dass er aus Gnade sagt, okay, du musst nicht bleiben, so wie du bist, sondern ich verändere dich zu einem Menschen, der mir nachfolgen kann. Und dass uns Gott in seiner Gnade auch zu Menschen machen kann, die zu brennenden Nachfolgern Jesu Christi werden. Zu der Nachfolge will ich aus Lukas 9, Vers 23 und dann so noch aus Lukas 14 einige Gedanken nehmen. Lukas 9, Vers 23. Er sprach zu allen, also Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also diese Nachfolge, von der Jesus redet, die hat irgendwie was mit Kosten zu tun. Die hat was damit zu tun, dass ich selber mich verleugnen muss, ja, dass ich eine vollständige Entscheidung treffen muss, ganz oder gar nicht. Dass ich alle meine Entscheidungen, die ich auch danach noch treffen werde, dass ich die von Christus abhängig mache, dass ich so in seiner Nachfolge gehe. Lukas 9, Vers 24, ein Vers weiter. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Es scheint mir so, als ob Jesus sagt, Errettung ohne eine Nachfolge, ohne diese Jüngerschaft, die funktioniert gar nicht. Eine Errettung, wo ich mich vielleicht irgendwann einmal bekehrt habe, aber in dieser Jüngerschaft gar nicht mehr lebe, das geht gar nicht. Sondern diese Nachfolge, die gehört irgendwie zu der Errettung mit dazu. Etwas Dynamisches, nicht sowas wie sowas Statisches, was einmal passiert ist, sondern ja, dynamisch, das lebt und man lebt ja auch mit dem Herrn Jesus irgendwie, man geht ja auch und man plant seinen Weg. Ja, und so denke ich, dass jeder Christ auch ein Nachfolger, dass jeder Christ also auch ein Jünger, das bedeutet ja Nachfolge, dass jeder Christ ein Jünger und ein Nachfolger Jesu Christi ist. Aber andersrum kann man vielleicht sagen, ja, ist dann jetzt jeder Jünger auch ein Christ, ist jeder, der Jesus nachfolgt, auch gleichzeitig gerettet? Ich glaube, diesen Umkehrschluss kann man nicht unbedingt schließen. Wenn man in den Evangelien liest, findet man sehr viele Jünger oder sehr viele Nachfolger, die mit Jesus mitgegangen sind, die auch Jesus wirklich nachfolgen wollten, aber wo Jesus ganz klar gesagt hat, entweder ganz oder gar nicht. Zu dem reichen Jüngling hat er gesagt, entweder verkaufst du alles, was du hast und gibst dein Geld und dann kannst du mir nachkommen oder das funktioniert nicht. Ich glaube, dass es Jesus auch darum geht, dass uns diese Errettung bzw. diese Nachfolge etwas kostet. Es geht nicht um einen Billigglauben, denke ich, wo man sich einmal dazu entschieden hat und danach leben kann, wie man will. Ich glaube, darum geht es Jesus gar nicht. Er fordert, wenn ich in den Evangelien lese, sehe ich das so klar, dass er von uns schon fordert, dass wir unseren Glauben wirklich konsequent und bewusst leben. Gerade weil ich auch sehe, dass Jesus alle gehen lässt, die diesen Preis nicht zahlen wollen, zum Beispiel den reichen Jüngling. Er liebt die Menschen trotzdem, aber er muss sie leider gehen lassen, schweren Herzens. Es geht ihm um wahre Nachfolger, nicht nur um Namenschristen. Er will keine Fans. Ich glaube, Jesus will keine Fans, die ihm dann zurufen und ihm zujubeln, sondern er will wahre Nachfolger, die sich völlig hingeben, die das total verbindlich sehen und die das auch eingehen wollen. Weiter hatte ich noch aus Lukas 14, ja, um das so ein bisschen zu untermauern, wo Jesus einfach dieses Radikale, dieses Klare so direkt sagt. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das finde ich radikal. Er sagt, wenn ihr nicht alle anderen Menschen hasst, auch eure Familie, eure engsten Beziehungen, Frau und Kinder, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein, dann geht das nicht. Was meint Jesus mit hassen? Ich glaube nicht, dass Jesus meint, wir sollen sie abgrundtief hassen, sondern im Vergleich zu der Liebe, die wir gegenüber Christus haben, soll es auch schon aussehen, als ob wir die anderen Menschen hassen, wenn man die Dimensionen vergleicht. Dieses Hassen meint etwas mit zurückstellen, dass wir auch bereit sein sollen, sogar unsere Beziehung zu anderen Menschen für Christus zurückzustellen. Ja, ein Christ will ja auch von seinem Herzen aus Gott gefallen. Er will sich von ihm formen lassen. Ein Christ will sich doch verändern lassen. Und sein Ziel ist es ja, in jeder Hinsicht Jesus nachzufolgen. Dabei kann er versagen. Dabei kann er auch Vergebung suchen bei Jesus. Er kann wieder Fuß fassen, von Jesus die Füße waschen lassen und wieder zurückkommen. Ein Vers weiter, Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, was heißt es, mein Kreuz zu tragen? Jesus hat sein Kreuz getragen, wir müssen unser Kreuz tragen. Er bereit sein, zurückzustehen, bereit sein, für andere sich einzusetzen. Und ja, wie das persönlich auch für dich aussehen kann. Wie sieht es aus, dein Kreuz zu tragen? Jesus veranschaulicht diesen Bereich der Nachfolge noch mit weiteren Beispielen. Ein Vers weiter, Lukas 14, 28 und folgende. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwann so aussieht, dass die christliche Landschaft übersät ist von halb angefangenen Türmen, wie das hier in diesem Bild ist, sondern ich hoffe, dass wir uns auch bewusst sind, beziehungsweise dass wir auch bereit sind, die Kosten zu tragen, die diese Nachfolge mit sich bringt. Und dass wir den Turm auch zu Ende bauen. Dabei schenkt uns Gott auch seine Hilfe, wenn wir darum bitten, dass wir es schaffen, dass wir diesen Turm, beziehungsweise diese Nachfolge, dass wir die auch bis zum Ende fertigstellen können. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich sehe, dass Jesus sehr radikal über die Nachfolge redet und dass er auch sehr weitreichende Entscheidungen von uns herausfordert. Und am Ende ist die Nachfolge etwas sehr Persönliches von dir, von mir. Ob du bereit bist, auch diese Konsequenzen zu tragen oder nicht, das kann kein anderer für mich oder für dich entscheiden. Einige Personen, mit denen Jesus auch geredet hat, die ihm nachfolgen wollten, die waren nicht dazu bereit. Wie zum Beispiel dieser reiche Jüngling in Lukas 18. Ja, Menschen ist es womöglich sogar unmöglich, solche Konsequenzen zu treffen. Lukas 18 sagt Jesus das zu diesem reichen Jüngling sogar selbst, beziehungsweise zu denen, die da rumstanden. Er sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, Lukas 18, 26, da sprachen die, welche es hörten, wer kann denn überhaupt errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Für die Menschen ist es womöglich unmöglich, aber für Gott ist es möglich. Dass die Errettung zu schaffen, auch diese Nachfolge, die daraus resultiert, auch zu ermöglichen, dass wir auch diesen Turm zu Ende bauen können, dass die Landschaft nicht übersät ist, voll halb angefangener Türme. Und Petrus erkennt es, Lukas 18, 28, er sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus gibt eine Verheißung für diese Nachfolge, gibt er sogar eine Verheißung darauf in Lukas 18, 29. Er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wiederempfinge, in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit, das ewige Leben. Diese Nachfolge ist mit einer Verheißung verknüpft. Und selbst wenn es schwer ist, selbst wenn diese Welt irgendwann nicht mehr so tolerant und nicht mehr so viel Freiheit bietet, Jesus Christus selbst gibt eine Verheißung für alle, die ihm wirklich nachfolgen wollen. der wird es vielfältig wieder empfangen in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit, das ewige Leben. Ich glaube, wir können ihn auf jeden Fall dafür danken, dass er das ermöglicht, für die Gnade, die Gott schenkt, können ihn aber auch bitten, wenn wir mit diesen Kosten uns vielleicht überschätzt haben, mit der Kosten, die Nachfolge mitbringen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns dabei auch helfen wird, dass wir diese Kosten auch tragen können und auch unser Leben soweit umgestalten können. Bevor wir noch beten wollen, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass freie Anliegen noch gebracht werden können. Und wir wollen die dann alle gemeinsam ins Gebet mitnehmen.